Ja, wir kommen heute zur dritten Engelsbegegnung und schauen uns an, was passiert, wenn Engel reden. Pascal hat es gerade schon gesagt, heute geht es um die Engelbegegnung mit Josef. Wir bräuchten zwar, glaube ich, noch ein paar archäologische Funde, um all das zu unterstützen, was Pascal gerade so angedeutet hat, aber mit dem Bibeltext werden wir uns heute mal das anschauen, was auf jeden Fall schon gesichert ist und was wir über Josef und sein Gespräch mit dem Engel wissen. Wir hatten die ersten zwei Begegnungen, vielleicht war der ein oder andere schon die ganze Zeit dabei, mit Zacharias, wo der Engel zu ihm in den Tempel gekommen ist, mit ihm geredet hat, letzte Woche mit Maria und heute sind wir bei Josef. Der Unterschied ist jetzt, dass die ersten zwei Berichte, die wir uns angeschaut haben, im Lukas-Evangelium stehen. Der Bericht des Engels Gespräch mit Josef ist aber im Matthäus-Evangelium. Man könnte jetzt sagen, das ist ja Haarspalterei, ist es aber nicht so ganz. Denn beide Evangelisten haben ihre Bücher mit einem ganz unterschiedlichen Ziel geschrieben. Matthäus, der selber ein Jude ist, hat das Evangelium geschrieben, um seine Freunde, seine Landsleute, die Mitjuden, davon zu überzeugen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Nämlich der erwartete Messias und der Sohn Gottes. Das war seine Intention, als er das Evangelium geschrieben hat. Und darum finden wir zum Beispiel auch im Matthäus-Evangelium so viele Rückbezüge auf das Alte Testament wie in keinem anderen Evangelium. Manchmal hört man ja so Sätze wie, die ersten drei Evangelien sind alle gleich, aus der gleichen Quelle und so weiter. Jedes Evangelium hat seinen eigenen Charakter und das Matthäus-Evangelium ist an Juden gerichtet. Darum so viele Zitate aus dem Alten Testament. Er lässt das Alte Testament manchmal mit einem Zitat anklingen, manchmal nur mit einzelnen Worten, die den Juden aber so bekannt waren, dass wenn er nur dieses Wort sagt, sie sofort wussten, auf welche Stelle oder welches Thema aus dem Alten Testament er sich bezieht. Und so ein Anklingen, davon lesen wir zum Beispiel im allerersten Satz des Evangeliums. Matthäus 1, Vers 1, da heißt es, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ist jetzt irgendwie ein bisschen hölzern, ist jetzt nicht unbedingt die schöne Einleitung, wie es war einmal und alle Fenster gehen schon auf, man Kopfkino startet und so, nee. Buch des Ursprungs Jesu Christi, wenn man es jetzt mal möglichst wörtlich aus dem griechischen Neuen Testament übersetzt. Und das Wort, das hier für Ursprung steht, heißt Genesis. Und Genesis, viele von uns wissen es, ist ja auch die griechische Bezeichnung für das erste Buch Mose. Denn Genesis bedeutet sowas wie Ursprung, Entstehung und all solche Sachen, die damit zusammenhängen. Und Matthäus fängt sein Buch mit diesen Worten an, weil er damit sagen will, es geht jetzt um den Ursprung. Es geht um die Entstehung von Jesus. Er möchte diesem Anfang nachspüren. Und die Frage ist, warum greife ich jetzt diesen ersten Vers heraus? Ist ja noch nicht Teil des Predigttextes. Ich möchte dazu noch mal etwas ausholen. Das Neue Testament wurde ja, das habe ich gerade schon gesagt, auf Griechisch geschrieben. Und das Alte Testament? Hebräisch, war viel zu leicht, deshalb habt ihr nicht geantwortet. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben. Jetzt gibt es aber zwei wichtige Ereignisse in den Jahrhunderten vor Jesu Geburt, die man wissen muss, wenn man gerade auf Hebräisch, Altes Testament, Griechisch, Neues Testament schaut. Das eine ist nämlich die Eroberung und Deportation der Israeliten und Juden. Das wäre jetzt ein zu großer Ausflug in die israelitische Geschichte, aber im 8. und im 6. Jahrhundert wurde Israel Stück für Stück erobert von den Ländern drumherum und weggeführt. Das hat dazu geführt, dass Juden dann überall auf dem Globus verstreut wohnten. Das war das eine. Die zweite Entwicklung, die kam dann etwas später unter Alexander dem Großen, der ja quasi ein riesiges Weltreich geschaffen hat und damit dann auch sowas wie die erste Weltsprache etabliert hat. Griechisch. So, und wenn man jetzt das Verstreute der Juden auf der ganzen Welt mit dieser Weltsprache zusammenbringt, passiert etwas, was wir auch in unserer Zeit ganz oft sehen. Die Juden haben nämlich gemerkt, dass ihre Kinder in der zweiten oder dritten Generation gar nicht mehr die hebräische Bibel lesen konnten. Warum nicht? Weil sie natürlich Griechisch gesprochen haben, ob sie jetzt in Alexandrien gewohnt haben oder sonst irgendwo. Sie haben einfach Griechisch angefangen zu sprechen, weil das die Weltsprache war und sie ja nicht mehr in Judäa, in Israel wohnten. Und das hat dazu geführt, dass sich Gelehrte hingesetzt haben und gesagt haben, wir brauchen das Alte Testament in der Sprache, die unsere Kinder sprechen. Wie Luther, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich muss die Bibel auch übersetzen, damit die Leute sie in ihrer Sprache lesen können. Und das dann aber schon sehr, sehr viele Jahrhunderte vor Luther für die Juden. Und diese Gelehrten haben sich dann hingesetzt. Sie waren natürlich Juden. Sie konnten die hebräische Sprache sehr, sehr gut, war ihre Muttersprache. Und sie haben dann das Alte Testament, also die hebräische Bibel, ins Griechische übersetzt. Und diese alttestamentliche griechische Bibel heißt Septuaginta. Jetzt habt ihr was gelernt, auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht wusstet. Diese Septuaginta ist also das Alte Testament in griechischer Sprache aus der vorchristlichen Zeit. Und das ist wichtig. Vorchristlich war sie. Und die Autoren des Neuen Testaments, die Juden, die in Israel gelebt haben und darüber hinaus, die waren wahrscheinlich vertraut mit dieser Septuaginta. Sie haben sie selber vielleicht gelesen oder zumindest vorgelesen bekommen. Und ich mache mit euch diesen Exkurs, um zu zeigen, dass Matthäus wahrscheinlich auch sehr bewusst diese Worte gewählt hat, die wir hier sehen. Denn wenn wir jetzt mal ein Vers aus der Genesis, also aus dem ersten Buch Mose lesen, dann merken wir, welche Gemeinsamkeiten da sind. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 4, also ganz am Anfang, wo das Universum entsteht, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. So, das sind jetzt zwei deutsche Übersetzungen, oben aus dem Neuen Testament, griechischer Ursprung, unten aus dem Alten Testament, aber aus der Septuaginta. Und wenn ich jetzt noch die griechischen Begriffe einmal darüber schreibe, dann seht ihr gerade bei den zwei Worten, die unterstrichen sind, dass es genau dieselben Worte sind. Matthäus hat sich an diese Worte angelehnt. Das Hautä am Anfang bei 1. Mose ist einfach nur dieses Demonstrativpronomen. Also es geht eigentlich auch los mit Biblos Genesios. Und Matthäus greift diese Worte aus dem griechischen Alten Testament auf, wo das ganze Universum von Gott geschaffen wurde, und zieht die Parallele zu Jesus. Jetzt passiert etwas. Und er sagt damit indirekt das, was er gleich noch ganz ausdrücklich sagen wird. Gott hat am Anfang eingegriffen, um das Universum zu schaffen und die ersten Menschen. Und er greift jetzt ein zweites Mal ein, um seinen Sohn Mensch werden zu lassen. Und das nur durch das Anklingen, nur durch Worte, bringt er das alles schon ins Spiel. Wenn wir also heute das Matthäus-Evangelium lesen, und ich lade euch alle ein, das in der restlichen Adventszeit zu tun, 2, 3 Kapitel am Tag, und ihr habt es im Dezember durch. Wenn wir das Matthäus-Evangelium heute lesen, will es uns dieselbe Frage stellen, die Matthäus damals seinen Lesern stellen wollte. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und ein wenig später im Matthäus-Evangelium lesen wir es, dass Jesus die Frage noch etwas konkreter an die Schriftgelehrten stellt, nämlich, wessen Sohn ist er? Das ist der Knackpunkt. Wessen Sohn ist der Messias? Und darum geht es auch in dem Predigttext. Mit dieser Frage im Hinterkopf müssen wir das Evangelium und besonders jetzt auch das erste Kapitel aus dem Evangelium lesen. Den ersten Satz haben wir schon gesehen. Dann kommt erstmal 17 Verse lang Stammbaum. Einfach, wer stammt von wem ab? Das war für Matthäus wichtig, um zu zeigen, dass Josef ein legitimer Nachkomme ist von Abraham und auch von König David. Und danach schreibt er in Matthäus 1, ab Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Ich erspare euch an dieser Stelle mal den griechischen Hintergrund, aber dreimal dürft ihr raten, welches Wort hinter diesem Geschichte der Geburt steckt. Es ist wieder Genesis. Matthäus benutzt wieder dieses Wort und zeigt, jetzt geht es los. Jetzt erkläre ich euch, woher Jesus kommt. Und er macht durch diesen Begriff gleichzeitig wieder eine Anleihe bei 1. Mose. Danach wird erstmal Maria erwähnt. Und weil Hans-Peter letzte Woche schon über sie und ihre Engelsbegegnung gepredigt hat, gehen wir jetzt einfach einen Vers weiter. In Vers 19 kommt jetzt Josef ins Spiel. Die gesicherten Informationen über ihn sind diese. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Das war eine Umschreibung dafür, dass er ein Jude war, der es wirklich ernst gemeint hat mit seinem Glauben, der versucht hat, so zu leben, dass es Gott gefällt und die Gebote des Alten Testamentes einzuhalten. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Dieser aufrichtige Jude hat jetzt also ein großes Problem. Er ist zwar schon mit Maria verlobt, aber er stellt fest, dass sie jetzt plötzlich schwanger ist. Und natürlich weiß er, dass das Kind nicht von ihm ist. Die damalige Verlobung hatte mit unserer traditionellen Verlobung heute, sage ich mal, gemeinsam, dass man noch nicht beieinander gewohnt hat und deshalb auch erst recht nicht miteinander geschlafen hat. Der große Unterschied zu der Verlobung heute ist aber, dass die Verlobung damals rechtlich bindend war. Man war quasi schon einander versprochen. Es stand fest, dass diese zwei, die die Verlobung eingehen, früher oder später Mann und Frau sein werden. Das hat auch dazu geführt, dass man bei der Verlobung schon sowas wie einen Ehevertrag aufgesetzt und unterschrieben hat. Wenn man also eine Verlobung auflösen wollte, so wie Josef das hier jetzt in Gedanken schon durchspielt, musste er sie offiziell scheiden lassen. Nicht einfach so zu ihr hingehen und sagen, so, das war es jetzt mit uns. Nein, es musste offiziell passieren, so wie diese Verlobung auch offiziell schon bekannt gegeben wurde. Darum, die israelitischen Frauen, die zum Beispiel nur verlobt waren, aber ihren Verlobten dann im Krieg oder bei einem Angriff verloren, galten als Witwen, weil das eben schon so fest war bei der Verlobung. Und wir können es uns denken, für Maria wäre diese Scheidung natürlich fatal. Zum einen hätten dann alle gedacht, sie ist Josef fremdgegangen. Sie kriegt ein Kind, er entlässt sie. Was ist der Grund? Natürlich, es ist nicht von ihm. Ihr Ruf als rechtschaffene Gläubige wäre damit natürlich für immer ruiniert. Und dazu würde kommen, dass sie ihr Leben lang diesen Stempel als Ehebrecherin aufgedrückt hätte und dann mit diesem Kind alleine, alleinerziehend quasi, ihr ganzes Leben auf die Beine stellen müsste, was in der damaligen Zeit nahezu unmöglich gewesen wäre. Josef kennt das alles natürlich. Er weiß, was auf Maria zukommen würde. Aber er hat keine Wahl. Er weiß ja, das Kind ist nicht von mir. Und während Josef sich jetzt all diese Gedanken macht, wo sich das alles so zuspitzt, seine Sorgen wahrscheinlich immer größer werden, er aber trotzdem innerlich, ohne mit jemandem zu reden, zu diesem Entschluss kommt, schickt Gott einen Engel, einen Boten, der zu ihm spricht. Und ich finde es total spannend, dass Gott seinen Engel erst jetzt schickt. Er hätte ihn ja schon 4 Monate früher schicken können, wo das alles noch gar nicht klar war, und ihm sagen können, hör mal Josef, so und so, das wird passieren, ich bereite dich schon mal drauf vor. Nein, Gott lässt ihn voll in diese Situation reinlaufen. Er sieht, der Bauch wächst oder kriegt es irgendwie anders mit, das wissen wir nicht, aber er fällt diesen Entschluss und erst da kommt Gott dazu. Und da erst redet er. Das ist vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle, die gerade auch in so einer Situation stecken und vielleicht denken, hat Gott da was verpasst? Ist ihm etwas entglitten? Nein, Gott kommt spätestens rechtzeitig, wie es so schön heißt. Und der Engel begegnet Josef und überbringt ihm folgende Botschaft. Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Eine kurze und knackige Botschaft. Genau das, was Josef hören musste. Josef redet übrigens nie. Ist euch das aufgefallen? Er redet hier nicht, auch nicht im zweiten Kapitel, wo Jesus schon geboren ist und der Engel zu ihm kommt und sagt, flieht vor Herodes nach Ägypten. Josef redet nie. Zacharias und Maria hatten ein Gespräch mit dem Engel. Josef sagt kein Wort. Er tut aber immer das, was der Engel sagt. So wird Josef uns hier dargestellt. Der Engel löst also Josefs Problem, indem er ihm sagt, Maria hat mit keinem anderen Mann geschlafen. Das Kind, das sie bekommt, ist von Gott selbst, vom Heiligen Geist. Und diese Tatsache ist Matthäus so wichtig, dass er sie hier direkt nochmal erwähnt, obwohl er sie vorher in Vers 18 auch schon erwähnt hat. Und gleich im nächsten Vers erwähnt er es wieder, beziehungsweise kommt darauf zu sprechen, wenn er auf eine Prophezeiung aus dem Alten Testament zu sprechen kommt. In Matthäus 1, 22 und 23 heißt es, all das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Jetzt das Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 7, Vers 14. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Diese Verse, die wir hier gerade jetzt gelesen haben, sind übrigens nicht mehr Teil der Botschaft des Engels. In manchen älteren deutschen Übersetzungen bekommt man den Eindruck, das ist auch Wort des Engels, aber ist es nicht. Das ist jetzt schon Matthäus Interpretation oder sein Hinweis, seine Verknüpfung mit dem Alten Testament, wie er es ganz oft in seinem Evangelium macht. Jeder, der sich jetzt schon mal mit dieser Prophezeiung aus Jesaja auseinandergesetzt hat, der hat dann wahrscheinlich schon das Argument oder den Vorwurf gehört, das ist da eigentlich gar nicht so eindeutig, wie Matthäus jetzt das hier darstellt. Denn das hebräische Wort, das Jesaja hier in dieser Verheißung für Jungfrau benutzt, Alma, ist nicht so eindeutig mit Jungfrau zu übersetzen, sondern es könnte auch mit junge Frau übersetzt werden. Es war quasi ein Teekesselchen. Beide Bedeutungen schwingen in diesem Wort mit, Jungfrau und junge Frau. Was hat Matthäus jetzt gemacht? Hat er das Alte Testament falsch verstanden? Hat er es so interpretiert, wie es am besten in seinen Schreibfluss reinpasst? Jetzt müssen wir wieder einen Schritt zurück machen zur Septuaginta. Darum hatte ich sie vorher so ein bisschen länger eingeführt. Die Septuaginta war ja, wie gesagt, eine Übersetzung von Juden für Juden aus der vorchristlichen Zeit. Also diese christliche Interpretation, die man Matthäus vielleicht vorwerfen könnte, kann da ja niemals stattgefunden haben, weil es ja Jahrhunderte vor Jesus war. So, und die Frage ist, wie haben jetzt diese Leute Jesaja 7, Vers 14 übersetzt? Es war ja ihre Muttersprache und sie waren sich hundertprozentig dessen bewusst, dass man es mit Jungfrau und junge Frau übersetzen könnte. Und wir sehen auch, dass sie an den meisten anderen Stellen im Alten Testament, wo dieses Wort Alma im Hebräischen vorkommt, immer im Griechischen mit junge Frau übersetzen. Aber hier, an dieser Stelle, in Jesaja 7, Vers 14, übersetzen sie das Wort mit Jungfrau. Warum? Das ist uns schleierhaft heute, das wissen wir nicht. Aber wir sehen es, dass sie es an den allermeisten Stellen nicht tun. Hier, in dieser Stelle, aber mit Jungfrau übersetzen. Matthäus hat also nichts in sein Evangelium hineingeschrieben, was er aus dem Alten Testament irgendwie ja, verdreht hat, damit es jetzt zu seiner Geschichte passt. Nein, er schreibt einfach nur aus der Septuaginta ab. Er sieht, dass sie mit Jungfrau übersetzt haben, reflektiert diese Stelle, nachdem er Jesu Leben erlebt hat, und kommt zu dem Schluss, das, was hier in Jesaja gesagt wurde, passiert gerade. Es erfüllt sich hier in Jesus. Und das hat er sich nicht ausgedacht. Das hat er so in der Septuaginta gelesen. Matthäus, für ihn stehen also zwei Sachen felsenfest. Das erste ist, weil Maria ein Baby erwartet, obwohl sie nie mit einem Mann intim geworden ist, erfüllt sich jetzt hier diese Prophezeiung. Zu dem Schluss ist er gekommen. Die zweite Sache, die für ihn felsenfest steht, ist, Maria ist zwar die Mutter, aber der Vater ist Gott selbst. Durch den Heiligen Geist hat er dieses Baby in Marias Bauch hineingeschöpft, so wie er am Anfang die Erde, das Universum und alles, was ins Dasein gerufen wurde, geschaffen hat. Das Thema Jungfrauengeburt stellt für ihn gar kein Problem dar. Übrigens genauso wenig für die ganzen Christen 1800 Jahre danach. Und die großen Glaubensbekenntnisse haben damit ebenfalls kein Problem und bezeugen das genauso. Und viele zeitgenössische Theologen und Schreiber, also Leute, die in der heutigen Zeit, im letzten Jahrhundert oder in diesem schreiben, sind auch noch davon überzeugt, obwohl man oft eher nur die laut schreien hört, die versuchen, das anzuzweifeln. Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Josef Ratzinger, C.S. Lewis, N.T. Wright, ich könnte noch viele andere Namen aufzählen. All diese Autoren haben auf ihre Art und Weise, nicht alle so eindeutig, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, aber sie halten alle an der Jungfrauengeburt fest, dass es irgendwie in mystischer Weise passiert ist, dass Gott dieses Baby in Maria hineingeschöpft hat. Doch damals wie heute muss sich jeder selbst die Frage stellen, wer ist Jesus? Das ist die Frage, die Matthäus dir mitgeben möchte. Wer ist Jesus für dich? Wessen Sohn ist er? Wenn Gott nicht durch diesen Schöpfungsakt das Baby in Maria hineingelegt hätte, dann könnte Jesus nicht vollkommen wahrer Mensch sein und wahrer Gott. Das ist aber nötig, damit er seinen Auftrag erfüllen kann. Und der Auftrag lautet, uns zu retten. Und damit sind wir beim zweiten Teil der Botschaft des Engels angekommen. In Vers 21 sagt der Engel zu Josef: Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Also Gott gibt diesem Baby jetzt durch den Engel auch gleich einen Namen. Das darf nicht Josef tun. Er ist ja auch nicht der Vater, sondern Gott selbst ist der Vater. Und darum gibt er ihm einen Namen. Nämlich Jesus. Und Jesus war damals kein seltener Name. Es ist quasi die griechische Version von all diesen Namen wie Joshua, Joshua, Jeshua, Josua. All das sind quasi die hebräischen Namen für Jesus. Und Hans-Peter hat es ja letzte Woche schon gesagt, dass hebräische Namen immer auch ausgewählt wurden wegen ihrer Bedeutung. Und Jesus oder Jeshua, Josua, das bedeutet so viel wie Gott hilft oder Gott rettet. Und während andere Eltern ihren Kindern wahrscheinlich diesen Namen gegeben haben, um damit ihre Hoffnung zum Ausdruck zu bringen, dass Gott auf jeden Fall retten kann und retten wird, gibt Gott jetzt seinem Sohn diesen Namen, weil er weiß, jetzt ist es soweit. Jetzt wird diese Rettung passieren. Jesus kommt auf die Erde und hat diesen Auftrag. Am Ende heißt es, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Wenn die Juden der damaligen Zeit das Wort Rettung gehört haben oder darüber nachgedacht haben, dachten sie vermutlich als erstes an die soziale Rettung oder die politische Rettung vor den Römern. Aber wir sehen hier, dass Gott ein ganz anderes Problem auf dem Radar hat, nämlich ein viel größeres, das größte Problem von uns Menschen. Und das geht er mit seinem Sohn an. Von diesem Problem will er uns retten, nämlich von allen Sünden. Von allen Sünden will er uns retten, durch seinen Sohn. Es steht also von Anfang an über Jesus Leben. Und wir wissen nicht, wie Jesus dazu stand, wie sich dieser Wunsch in ihm entwickelt hat. Er war ja erst ein Baby, da kann er es ja noch nicht gewusst haben. Aber wir sehen, nach und nach entwickelt sich dieser Wunsch oder wird ihm dieser Auftrag immer bewusster. Später sagt er selber in Matthäus 20, Vers 28, denn auch der Menschensohn, damit meint er sich, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Hier sehen wir, dass Jesus sein Auftrag ganz bewusst wurde. Er wusste, wofür er hier ist, wofür er gekommen ist, wofür er Mensch wurde. Aber die Befreiung von Sünden konnte nicht einfach durch ein Machtwort Gottes passieren. Das könnte man ja irgendwie meinen. Gott ist doch allmächtig, könnte man sagen. Warum kann er dieses Problem nicht mit einem Fingerschnippen oder mit einem Wort lösen? Gott könnte natürlich eine Begnadigung aussprechen, aber dann wäre er nicht mehr fair und nicht mehr gerecht. Andere mächtige Männer machen das, Gott nicht. Eine solche Befreiung erfordert stattdessen ein hohes Lösegeld, nahezu unbezahlbar. Und die jüdischen Leser, an die Matthäus ja hier schreibt, die wussten ganz genau, was damit gemeint ist. Sie kannten dieses Lösegeld. Jeder von ihnen war selbst schon am Tempel mit einem Lamm, hat seine Hand auf das Lamm gelegt und dann zugeschaut, wie der Priester es geschlachtet hat. Ein Leben musste geopfert werden, damit Sünden zugedeckt werden können, damit Sünden vergeben wurden. Das wussten sie alle. Sie hatten es hautnah miterlebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses Tieropfer, all die Tieropfer im Alten Testament, die waren alle nur vorübergehend. Sie sollten nur auf das vollkommene letzte Opfer hinweisen. Und der Engel kündigt an, dass es jetzt soweit ist. Jesus ist Gottes Sohn, aber er ist gleichzeitig auch das perfekte Opferlamm, das geschlachtet werden muss, damit alle Sünden bereinigt werden können. Weil Jesus stirbt, also Gott selbst stirbt, ohne dass er auch nur einen einzigen Fehler gemacht hat, kann er für die Fehler aller anderen Menschen sterben. Sein unschuldiges Leben ist quasi das Lösegeld für all die Schulden von uns Menschen. Und jeder Mensch, der das glaubt, der kriegt seine Sünden vergeben. Der ist frei, wird befreit von seinen Sünden und bekommt das neue Leben. Und damit endet die Botschaft des Engels. Und wir sehen nur das, was wir an anderen Stellen auch sehen im nächsten Kapitel. Josef erwacht von dem Traum. Also hier ist diese Engelsbegegnung nicht im Tempel, nicht im Zimmer oder so, wie man es an anderer Stelle liest, sondern er hat geschlafen und im Traum ist ihm der Engel begegnet und hat ihm das gesagt. Er wacht auf und tut sofort genau das, was der Engel ihm sagt. Er nimmt Maria, seine Frau, sie wird auch schon als seine Frau bezeichnet, nimmt sie zu sich und bleibt den Rest seines Lebens bei ihr. Er tut also genau das, was der Engel ihm sagt. Ein aufrichtiger Jude eben, der tut, was Gott ihm sagt. Vielleicht hast du jetzt die ganze Zeit zugehört, hast diese ersten Verse aus dem Matthäusevangelium auf dich wirken lassen und denkst jetzt, was soll dieses ganze religiöse Zeug? Wofür ist das gut? Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was er da schreibt. Was soll ich mit so einem Stammbaum, 17 Verse lang? Was soll ich mit dieser Geburtsgeschichte? Das eignet sich doch jeden Tag überall im Krankenhaus. Wenn du das denkst, möchte ich mit dir nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal auf Matthäus gucken. Matthäus ist, wie gesagt, der Autor dieses Evangeliums, das wir uns gerade anschauen. Und Zeit seines Lebens hat sich dieser Matthäus auch gar nicht um Stammbäume, Babys oder andere religiösen Sachen gekümmert. Das hat ihn sehr, sehr lange nicht interessiert. Er war nämlich Zöllner, heute würden wir sagen Zolleinnehmer. Er war also ein Geldeintreiber für die Römer, für die verhassten Römer. Jemand, der das macht, der wollte im Hier und Jetzt ein gutes und bequemes Leben haben. Natürlich hat er sich damit ein bisschen mit seinen Juden verscherzt, aber er hatte all das, was ihm wahrscheinlich wichtig war. Macht, Geld, oberflächliche Freunde, mit denen er feiern konnte. Als Zöllner hatte er von all dem genug. Und darum ging es ihm scheinbar. Doch dann ändert sich sein Leben von heute auf morgen quasi. Durch eine Begegnung. Durch eine einzige Begegnung. Und diese Begegnung fand mit Jesus statt. Er schreibt hier noch von ihm als Baby, aber als Jesus dann später erwachsen wurde, ist er ihm begegnet. Er hat ihn getroffen und nicht irgendwo im Tempel oder an anderen heiligen Orten. Da hat Matthäus sich ja niemals aufgehalten. Er hat ihn in seinem Zollhaus angetroffen, dort, wo sein Leben sich abgespielt hat. Jesus hat ihn gesehen, er ist zu ihm hingegangen und hat angefangen, mit ihm zu sprechen. Und Jesus fragt ihn sofort dort im Zollhaus, ob er ihn nicht eine Weile begleiten möchte. Unglaublich, dass Jesus als Rabbi diesen Zöllner das fragt. Und mindestens genauso erstaunlich ist, dass Matthäus dieses Angebot annimmt, dass er sagt, ja, ich komme mit. Daraus können wir schließen, dass scheinbar doch nicht alles so gut für ihn war, wie es aussah. Von außen betrachtet konnte man sagen, dass hinter dieser Fassade von Reichtum, von teuren Kleidern, von Feiern und Feten wahrscheinlich eine große Unzufriedenheit in ihm drinnen herrschte. Das hat ihn doch nicht erfüllt. Es hat ihn nicht glücklich gemacht, wie er es sich erhofft hatte. Er hat sich nach mehr gesehnt als nach dieser Oberflächlichkeit. Und darum lässt Matthäus sich auf diese Einladung von Jesus ein. Er begleitet ihn. Er führt ihn zu seinen Freunden, stellt ihnen Jesus vor. Sie essen zusammen, sie verbringen Zeit miteinander und lernen sich so nach und nach besser kennen. Und dadurch hat Matthäus' Haltung sich zu Gott, aber auch zu den Menschen um ihn herum, ganz stark verändert. Und diese Veränderung passierte nicht durch Stammbäume, auch nicht durch eine Geburtsgeschichte von dem Mann, dem er da gerade begegnet. Das, was ihn verändert hat, war die Zeit mit Jesus, die Begegnung mit ihm, die Gespräche, das, was er mitbekommen hat. Und Matthäus hat sich auf ihn eingelassen und wollte ihn besser kennenlernen. Und darum wurde sein Leben auf den Kopf gestellt. Und darum hat er sich dann hingesetzt und dieses Evangelium geschrieben, damit möglichst viele andere Menschen noch die Gelegenheit dazu bekommen wie er. Und darum möchte ich abschließen mit dieser Frage, mit diesen Fragen, die Matthäus eigentlich auch seinen Lesern stellen wollte. Es ist ganz egal, was ich über diese Texte denke. Es ist ganz egal, was du über diese Texte denkst. Matthäus will dir diese Frage mitgeben. Und ich bitte dich, dass du all die Gedanken, die Fragen, die intellektuellen Anfragen an den Text, dass wir die einmal kurz zur Seite stellen und versuchen, daran vorbeizuschauen zu dieser Frage, die Matthäus dir mitgeben möchte, die er dir heute stellt. Wer ist Jesus? Wessen Sohn ist er? Lass dich nicht von den vielen schönen Sachen wie so einer Krippe, wo man an das Baby denkt und so irritieren, sondern frag dich, wer ist Jesus? Sein ganzes Leben, all die Begegnungen, die er mit Menschen hatte, sein Lebenswerk am Ende seines Lebens. Wer ist er? Wessen Sohn ist er? Diese Frage gibt Matthäus dir mit. Und wenn du erfahren möchtest, mehr darüber wissen möchtest, dann lies doch einfach mal das Evangelium weiter und lass das, was Matthäus schreibt, auf dich wirken. Und komm dann für dich selbst zu der Antwort auf diese Frage, wer Jesus ist. Dann wirst du sehen, es geht um weitaus mehr als Stammbäume und Babys, aber sie gehören eben dazu, ohne wäre es für einen Juden nur halb so interessant gewesen. Darum greift er das auf. Aber mach dich auf die Reise, lies die Texte und lass diese Frage immer mitschwingen. Und wenn du diese Frage für dich schon beantwortet hast, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht auch neu damit anfangen möchtest, dann kannst du dieses Lied, das wir jetzt als nächstes singen, zu deinem Gebet machen. Jesus ist der Retter der Welt. Und das wollen wir jetzt zum Schluss auch noch gemeinsam besingen.